Moin Moin und willkommen zum Start in die neue Woche. Mein Name ist Christoph Bauer, bin der Gründer und CEO von ePrivacy. Wir helfen allen Firmen, den Datenschutz einfach und praktikabel umzusetzen. Für heute, wir haben Montag, den 8. April, wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste und möglichst wenig Stress. Vielleicht hilft dabei dieser Podcast. Hier ist Episode 125.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen. Wir sind natürlich auch wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Bäcker am Morgen. Unsere Themen. Ganz Hamburg ist eine einzige Baustelle. Naja, das ist jetzt maßlos übertrieben. Aber manchmal kann man schon leicht genervt sein. Auf jeden Fall, es wird viel gebaut. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wir geben gleich mal einen Überblick, was aktuell geplant und was noch in der Schwebe ist. Ich sage nur VET, Verbindungsbahnentlastungstunnel. Solche Worte können sich nur wir Deutsche ausdenken. Wir bleiben danach beim Thema Verkehr, aber eher auf der Metaebene unter dem Motto, ups, da ist sie wieder, die Straßenbahn. Ist das alles nur Quatsch oder kommt das Thema doch wieder auf den Tisch? Gibt jedenfalls einen aktuellen Aufhänger, um die Straßenbahn nochmal anzugehen. Und zum Schluss freuen wir uns, denn unser Abendblatt-Podcast Ich frage für einen Freund hat einen Preis abgesahnt, den European Publishing Award. Was für ein Hammer. Und wir hören gleich mal bei der immer noch sehr aufgeregten Moderatorin rein. Ich weiß gar nicht, ob wir sie von der Decke runterbekommen. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Irgendwann sind diese ganzen Baustellen mal weg. Also in der Theorie. Aber bis dahin, es ist schon der helle Wahnsinn, was hier in Hamburg im Moment gebaut wird. Und einen großen Anteil an der Menge der Baustellen hat die ausgerufene Mobilitätswende. Und ganz ehrlich, haben Sie noch den Überblick, liebe Podcast-Freunde? Also ich nicht immer. Wenn es Ihnen ein bisschen so wie mir geht, dann kommt unser Chefautor Christoph Rybacek gerade recht. Christoph, gib uns doch mal einen Überblick, was da bisher geplant und was vielleicht in der letzten Zeit noch aktuell obendrauf gekommen ist. Das ist ja alles nicht ohne.
Ja, wichtig ist zu wissen, dass wir jetzt ab 2024 praktisch schon jetzt beginnt, im Mai beginnt bis 2026 zwei sehr wichtige Busbahnhofprojekte haben. Das sind Rahlstedt und Harburg. Da werden komplett neue Busbahnhöfe gebaut, die extrem wichtig sind, weil das so große Stadtteile und so viele Umsteiger sind dort. Dann haben wir die U-Bahn Saarlandstraße, da wird die Station neu gebaut. Riesige Herausforderung wegen des Denkmalschutzes und vor allen Dingen auch, es muss auch mal die Linie unterbrochen werden. Das ist die Ringlinie, die U3. Da gibt es einen Busersatzverkehr über mehrere Wochen. Wir haben den barrierefreien Ausbau, den wir an der Station Meßberg haben, hier mitten in der City. Da wird auch mal für ein paar Wochen die U-Bahn unterbrochen. Allerdings gibt es da keinen Ersatzverkehr, weil man ja anders auch ans Ziel kommen kann. Und wir haben, das ist ganz interessant, wir haben an der Sternschanze, gibt es ein Projekt, das eigentlich sozusagen die Haltestelle der U-Bahn da, der U3, komplett neu bauen sollte. Aber da traut man sich noch nicht so ganz ran und so richtig ran, weil da ja auch in Zukunft der sogenannte Verbindungsbahnentlastungstunnel der S-Bahn hinkommen soll. Das ist die geplante Verbindung, der Riesentunnel, der entstehen soll von Altona bis Diebsteich. Und da soll dann die S-Bahn fahren und auch an der Sternschanze halten, unterirdisch. Und bevor man nicht weiß, wo diese Strecke genau verläuft, kann man auch den neuen U-Bahn-Bahnhof Sternschanze nicht so richtig bauen.
Aber dieses Projekt, was ja tatsächlich gigantisch ist, was glaubst du, wann sich da so ein bisschen der Nebel lichtet und man sagt, so, jetzt haben wir einen Plan, jetzt können wir loslegen?
Beim S-Bahn-Verbindungsbahn-Entlastungstunnel ist es so, dass jetzt erstmal festgelegt werden muss, wo die Strecke überhaupt verlaufen soll. Da sind im Moment die Ingenieure dran und schauen sich ganz genau an, wo das sein kann. Denn sie wollten auch unter anderem unter der Uni durch und sie wollten am Haus der Erde vorbei. Aber die haben da unten im Keller, haben die so sensible Labore und Gerätschaften, da kann nicht noch eine S-Bahn gebohrt werden. Das darf dann nicht sein. Das heißt, es muss etwas verlegt werden.
Und warum wird es tatsächlich verlegt? Weil ich habe auch von Museen hier in Hamburg gehört, die müssen umziehen.
Das ist richtig. Das Museum für Kunst und Gewerbe am Hauptbahnhof hat ein Riesenproblem, weil sie nämlich genau da sind, wo der Verbindungsbahnentlastungstunnel in Zukunft einmal starten soll. VET, Verbindungsbahnentlastungstunnel. Man nennt ihn auch den sogenannten Ferlemann-Tunnel, weil der ehemalige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Ferlemann den mal so ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, wir bauen den. Und Hamburg hat gesagt, naja, wenn ihr den baut, dann zahlt ihr ihn ja auch gefälligst.
Ja, klar. Das ist aber der Punkt, Christoph, weil es ist immer ganz spannend, mal zu hören, was alles so passiert, weil das ist ja automatisch auch die Reflexion, die jeder von uns dann für sich selber ziehen kann. da gehen meine Steuergelder hin. Und ich sag mal, das verändert tatsächlich das Bild der Stadt, was hier passiert.
Das verändert das Bild der Stadt erheblich, weil einfach man davon ausgehen kann, dass in den nächsten 10, 15 Jahren so gewaltige Baustellen überall an zentralen Orten der Stadt entstehen werden, dass wir uns sicherlich auf Verkehrseinschränkungen, Lärm etc. einstellen müssen.
So, und da sind wir natürlich an dem Punkt, ich weiß, dass am Ende das alles dazu führen soll, dass wir weniger Auto fahren. Ob das klappt, ist noch eine zweite Frage, aber das ist ja mal der Ausgangspunkt. Für die Autofahrer wird es aber nicht besser in den nächsten Jahren.
Nein, alleine die Einschränkung durch die Baustellen, durch die großen Stationen, die ja in offener Bauweise errichtet werden, also für die man graben muss, da wird es Sperrungen geben, vielleicht mal nur einseitig und dann wird die nächste Seite gebaut, aber das werden Einschränkungen innerhalb der Stadt sein, die sichtbar sind, die vor allem, Achtung, festhalten, die vor allem auch in der Binnenalster zu sehen sein werden, wo der neue Tunnel für die U5-Haltestelle gegraben wird. Gegraben heißt, da wird teilweise das Wasser abgelassen, da werden tiefe Arbeiten, Bohrarbeiten stattfinden und da kann man sich schon mal darauf einstellen, dass das nicht nur laut wird, sondern auch Beeinträchtigungen geben wird.
Ja. Noch lache ich als Autofahrer, aber später werde ich wahrscheinlich sagen, ich muss Christoph mal anrufen und mich beschweren.
Kann man irgendwie ein Preisschild ranmachen an diese ganzen Bauprojekte oder sagst du, nee, das ist so kompliziert zu berechnen, da gibt es in dem Sinne immer nur pro Bauabschnitt ein Preisschild und nicht insgesamt oder gibt's eine Summe? Ja. Für die nächsten 20 Jahre.
Ja, man kann versuchen, ein paar Summen aufzuaddieren. Da ist zum Beispiel die Summe von 16,5 Milliarden Euro alleine für die U5. Das wäre die gesamte Strecke von Bramfeld über die City, über den Grindel und Lockstedt bis zu den Arenen im Volkspark. 16,5 Milliarden Euro. Das sind 24 Kilometer. Man kann sich dann ausrechnen, was ein Kilometer kostet. Und man kann überlegen, ob dieser sogenannte Verbindungsbahnentlastungstunnel, für den ja der Bund größtenteils das Geld geben wird, wie viele Milliarden das sein werden und wie lange es auch dauern wird, den zu bauen. Allerdings ist der Benefit, also der Nutzen, der dahinter steckt, tatsächlich der, dass auch dann die Züge auf der sogenannten Verbindungsbahn verlässlicher und schneller fahren können und dass eben da auch nicht mehr die S-Bahn verkehren muss, sondern dass die dann in den Keller gesetzt wird und unterirdisch fährt.
Ja, es ist, wenn ich mir das alles so vorstelle, wirklich beeindruckend. Mal noch so eine Art, ich formuliere das mal, eine weiche Frage zum Schluss, weil auch wenn ich das Abendblatt regelmäßig konsumiere und das wird ja auch in den anderen Tageszeitungen hier in Hamburg durchaus abgebildet, es gibt so viel Streit um das Thema Verkehrspolitik und ob das denn die Anwohner sind oder ob das Menschen sind, die ein Unternehmen haben oder eine Firma da vor Ort oder Autofahrer, was auch immer. Auf der anderen Seite, das muss ich tatsächlich mal sagen, so viel wie in den letzten Jahren kann ich mich nicht erinnern, wann das jemals hier in Hamburg passiert ist. Auf einmal, dass jemand kommt und sagt, ich ziehe das jetzt durch, zack, zack, zack. Das ist schon beeindruckend.
Das ist beeindruckend, das ist aber eben, das darf man nicht verschweigen, es ist über viele Jahre auch verschlafen worden, weil es nicht rechtzeitig vorangetrieben wurde. Wir könnten auch mit der U5 und anderen Projekten schon viel weiter sein, aber da ist einfach nicht der richtige Drive hinter gewesen. Und man muss sagen, man hat selber ein bisschen Angst vor diesen Großprojekten. Wir haben Stuttgart 21 gesehen, die Proteste dagegen. Die Kosten sind nicht nur gewachsen, sie sind noch höher gewachsen, als wir überhaupt befürchtet hatten. Die Stammstrecke, S-Bahn-Ausbau in München, Riesenproblem über Jahre, Verzögerung etc. Also mit den Großprojekten tun wir uns tatsächlich etwas schwer.
Danke an Christoph Rybacek. Und wir bleiben gleich beim Thema Verkehr, aber mit einem Projekt. Also ich dachte, das wäre in Hamburg nun wirklich vom Tisch. Es geht nämlich um die Straßenbahn. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken, hallo, willkommen im Podcaststudio, hat gerade erst einen seiner Artikel überschrieben mit überraschender neuer Vorstoß. Eine Straßenbahn für Hamburg? Fragezeichen. Matthias, ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, was soll denn der Quatsch? Ist das jetzt noch ein April-Scherz? Wieso kommst du jetzt mit der Straßenbahn um die Ecke?
Ich komme nicht mit dem Thema um die Ecke, sondern Sonja Jakobsen ist mit dem Thema um die Ecke gekommen, weil die bei mir im Podcast war. Ja. Und gesagt hat, als überzeugte Liberale wolle sie keine Technologie ausschließen und damit wäre auch die Straßenbahn wieder in der Verlosung für Hamburg.
Ja, aber erstmal musst du sagen, wer ist denn die Frau überhaupt und hat die was in Hamburg zu sagen? Na. Außer, dass sie bei dir im Podcast war.
Ich lade eigentlich keine Leute ein, die gar nichts zu sagen haben, aber vielen Dank für diesen Seitenhieb. Ja. Sonja Jakobsen ist die FDP-Landesvorsitzende und immerhin ist die FDP, wenn ich mich recht erinnere, eine von den drei Regierungsparteien in Berlin. Mhm. Und vielleicht ist sie das ja eines Tages auch in Hamburg.
Ja, also was spricht denn
eigentlich gegen die Straßenbahn? Ich habe oft das Gefühl gehabt in den letzten Jahren bei der Diskussion, eigentlich ist es doch immer so Parteiideologie.
Ja, das Interessante ist, was spricht gegen die Straßenbahn, ist die genau richtige Frage. Eigentlich die Vergangenheit. Und zwar deshalb, weil es eigentlich muss man noch vorher anfangen. Hamburg hat als automobile Stadt die Straßenbahn in den 60er und 70er Jahren, wir hatten ja ein wirklich gut funktionierendes Netz, platt gemacht. Dafür wurden Straßen gebaut, dafür wurden teilweise auch U-Bahnen gebaut oder Busse auf die Reise geschickt. Aber die Straßenbahnen, die den Autos im Weg standen, mussten weg. Und dann gab es eigentlich zwei Versuche in der Politik, jeweils auch von den Grünen initiiert. Die Straßenbahn, die hat ja oft andere Namen, Straßenbahn, Niederflurbahn, Stadtbahn, wie man sie nennen mag. Hatten die Grünen das Ziel, die wieder in die Debatte reinzubringen und sie fahren zu lassen. Einmal unter Ortwin Runde im rot-grünen Senat, der von 97 bis 2001 regierte. Und dann schwarz-grün, haben viele schon vergessen, von 2004 bis 2008. Da sollte es auch eine Stadtbahn geben, die durch Winterhude fuhr. Und jeweils gab es große Proteste. Und Olaf Scholz hat ja dann die Wahl gewonnen und festgestellt, also Straßenbahn oder Stadtbahn, oder wie du sie nennst, kommt nicht so gut an, wir sind dagegen.
Und das war dann sozusagen das Ende dieser Pläne, weil ab und zu wagt sich ja irgendein Politiker mal wieder aus der Deckung. Und deswegen habe ich dich eben so ein bisschen angepiekst mit der FDP-Chefin, die im Moment kann sie ja sagen, was sie will eigentlich erstmal, weil sie ja nicht in der Regierungsverantwortung ist. Aber wenn ich mir jetzt als Option vorstelle, also jedenfalls in Hamburg nicht in der Regierungsverantwortung ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, Matthias, es käme doch jemand um die Ecke und sagt, wir bauen das Ding jetzt, mal abgesehen davon wo, aber egal, wir bauen in Hamburg jetzt doch die Straßenbahn, noch mehr Baustellen, noch mehr oberirdisches Chaos, noch mehr weniger Platz auf den Straßen, weil die Philosophie ist, korrigier mich bitte, Matthias, vielleicht habe ich das falsch eingeschätzt.
Nein, aber die Fragen sind ja ein bisschen rhetorisch.
Gib mir eine Chance für die Frage.
Na gut.
Gib wenigstens die Chance, bevor du mich in die Ecke stellst.
Mach ich gar nicht.
Nein, aber jetzt mal im Ernst. Die Straßen werden doch eh enger. Durch Fahrradwege etc. So, also in dem Moment, wo dann die Straßenbahn kommt, sage ich doch mal, ist doch auf den meisten großen Straßen eigentlich gar kein Platz mehr für Autos.
Das sagen die Autofahrer, das sagen natürlich auch viele Politiker, die Angst haben, dass genau mit der Frage, die du ja völlig zu Recht stellst, dass genau diese Frage schon in einem Wahlkampf tödlich ist. Und deshalb ist die Angst, diese Debatte wieder aufzuwärmen, auch relativ groß. Bei den Grünen kannst du einen Haken hintermachen, die finden Autos eh doof und würden am liebsten nur noch Straßenbahnen und Fahrräder fahren lassen. Aber schon bei der SPD ist es anders. Deshalb ist man da lange Zeit total gegen gewesen. Inzwischen gibt es ja auch so Anzeichen, sagt niemals nie, hat der Kienchef bei mir im Podcast gesagt, dass da ein Umdenken einsetzt. Die CDU hat sogar in ihrem letzten Wahlkampf mit einer Art Stadtbahn in Altona geworben.
Ja.
Die Linke ist sowieso dafür. Und jetzt die FDP als eigentlich klassische Autofahrerpartei zeigt zumindest, es kommt Bewegung in die Debatte.
Und jetzt stelle ich die Frage nämlich nochmal andersrum, weil ich bin tatsächlich ein Fan der Straßenbahn. Oh. Was spricht denn aus deiner Sicht jetzt auch nach dem Gespräch mit Sonja Jakobsen, was spricht denn für die Straßenbahn?
Naja, es spricht dafür, dass Busse, auf die wir ja in Hamburg setzen, kein vernünftiges, adäquates öffentliches Nahverkehrsmittel ist. Das ist jetzt eine steile These von mir. Aber frag dich selber, wie oft du Bus fährst und ob du Bus fährst, wenn du es eben verhindern kannst. Das ist schon ein Verkehrsmittel.
Fast rhetorische Frage.
Ja, es ist ein Verkehrsmittel, was notorisch unzuverlässig ist. Nicht, weil die Busfahrer nicht fahren können, sondern weil der Bus halt immer im Stau steht. Es ist ein Fahrzeug, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Wir haben regelmäßig Meldungen über spontane Bremsungen eines Busses mit Leichtverletzten. Und es ist ein Verkehrsmittel, was einfach, wo man oft drin steht und sich unwohl fühlt. Und ich glaube, dass eine Mobilitätswende mit dem Bus nicht gelingen kann. Und mit U-Bahn auch nicht. Natürlich sind U-Bahnen wichtig, um die zentralen, wichtigen Verkehrsschneisen zu bedienen, da wo ganz viel Traffic ist. Aber da, wo es weniger wird, da kommt die Straßenbahn, finde ich, oder die Stadtbahn nochmal ins Gespräch. Und da müssen wir gucken, wo kann man sie bauen, ohne dass es zu ewigen Baustellen kommt und ohne dass dass diese ganze Debatte wieder geführt wird. Wir haben immer mehr Busspuren. Und natürlich könnte man irgendwann auch auf die Idee kommen, diese Busspuren könnten auch am Ende die Gleise beherbergen, wo dann die Straßenbahn fahren.
Ja, und das, also ich sag Fan, weil ich natürlich in anderen Städten ab und zu mal mit der Straßenbahn fahre. Und das ist dann immer ein tolles Erlebnis, weil genau der Punkt, den du ansprichst, der ist es ja am Ende. Die armen Busse bleiben oft hängen. Egal ob Busspur oder nicht. Vielleicht wird das besser, wenn das alles mal fertig ist hier in Hamburg. Das kann ich gar nicht beurteilen.
Wir haben, wenn ich dich da unterbreche,
ja, natürlich.
Wir haben, oder nicht wir haben, sondern Olaf Scholz hat, weil er ja die Stadtbahn so ablehnte, ein 259 Millionen Euro schweres Busbeschleunigungsprogramm 2011 auf den Weg gebracht. Und jetzt gerade kamen die Zahlen raus, die Busse sind unterm Strich langsamer geworden. Man kann lahmen Busse nicht vernünftig beschleunigen.
Ja, ist natürlich dann am Ende auch irgendwie frustrierend, aber die Schlussfrage, die ich dir nochmal stellen möchte und auf die ich schon die ganze Zeit gespannt bin, seitdem ich diese Überschrift, die ich vorhin zitiert habe, von dir gelesen habe, ist, es ist doch kein Wahlkampfschlager, die Straßenbahn, oder? Also glaubst du im Ernst, dass man mit dem Thema, die CDU hat es ja auch schon versucht, wie du gesagt hast, aber da lag es vielleicht dann auch an anderen Dingen, dass es nicht geklappt hat. Glaubst du tatsächlich, dass man die Hamburger mit der das Herz der Hamburger gewinnen könnte im Wahlkampf mit der Straßenbahn? Oder sagst du, naja, wenn das so mitläuft im Wahlprogramm, dann könnte das ein Hit sein, aber es ist nicht der Nummer 1 Hit?
Auf keinen Fall. Da stimme ich dir zu und da tut man vielleicht auch Frau Jakobsen Unrecht, weil das hat sie ja in 35 Minuten mal in anderthalb Minuten erzählt. Das ist ein Aspekt. Wir haben ihn rausgepickt, weil ich ihn für die Zukunft der Stadt wichtig finde. Und es hat ja funktioniert, weil du auch gleich zugegriffen hast und gesagt, oh, Straßenbahn, lass mal drüber reden. Ich glaube, wir müssen die Debatte führen, aber du hast völlig recht, ein Wahlkampfschlager wird das nicht.
Aber wenn sie fährt, ist sie toll. Dabei bleibe ich.
Und auf jeden Fall attraktiver als Busfahren, denn mein alter Berliner Kumpel hat schon damals, als wir noch Studenten waren, immer gesagt, Busfahren macht hässlich. Und irgendwie habe ich das
verinnerlicht. Was ist das für ein Quatsch? Was meinte er denn damit bitte?
Ja, das musst du ihn fragen, aber es ist mir so im Ohr geblieben, weil ich schon damals gesagt habe, ich gehe lieber zu Fuß als Bus zu fahren.
Wenn sie denn fährt, ist sie toll. Also dabei bleibe ich. Aber halt das Wörtchen wenn. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, die Straßenbahn. Wer das nochmal im Wortlaut hören möchte, also von der FDP-Vorsitzenden hier in Hamburg, von Sonja Jakobsen persönlich, einfach die neue Folge hören von unserem Podcast Was wird aus Hamburg? Moderiert von dem Mann, den wir eben im Studio hatten, nämlich von Matthias Iken. Bleiben wir beim Thema Podcast und zwar beim Thema Abendblatt-Podcast. Wir sind nämlich Award. Okay, ein bisschen geklaut von der berühmten Schlagzeile, wir sind Papst, was meine ich? Der Abendblatt-Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, hat abgeräumt und zwar beim European Publishing Award. Wow, das ist schon ein dolles Ding und wir sind alle, das können Sie sicher verstehen, ziemlich stolz. Ein Podcast, der nicht nur beim Abendblatt läuft, sondern auch im gesamten Funke-Verbund, zu dem ja auch das Abendblatt gehört. Moderiert wird der Podcast zum einen von Hajo Schumacher und von der Hamburger Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs. Und mit Katrin sind wir jetzt verbunden. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde das super und ihr zwei habt das sowas von verdient. Und ich stelle jetzt mal die Frage, gibt es eine Preisverleihung und gibt es ordentlich Kohle?
Och du, wenn ich das mal alles wüsste, außer dass ich, wie gesagt, mich wahnsinnig freue. Ich habe noch nicht mal geschafft, mit Hajo zu sprechen, der ja nun wirklich mein, wir machen das ja zusammen. Ja. Und ich habe dem Chef Lars Haider geschrieben, weil das war seine Idee, seine Unterstützung. Und deswegen gebührt ihm natürlich Riesendank und natürlich der Funke. Aber weißt du was, ich habe mich so still für mich so doll gefreut, dass ich so direkt, wenn ich ehrlich bin, so ein paar kleine Tränchen im Auge hatte, weil ich dachte, was? Weißt du, es ist ja ein einsames Geschäft, dieses vorzubereiten. Ich sitze ja dann jedes Wochenende und bereite die Podcasts auch vor. Und dann schalten wir uns zusammen, Hajo und ich. Manchmal treffen wir uns, wenn es irgend geht. Aber der ist ja auch viel beschäftigt und ich habe natürlich auch volle Praxis. Und dann muckelte man da, ehrlich gesagt, jetzt, wir haben ja fast 100 Sendungen, wir sind, glaube ich, bei 96 Sendungen, dann muckelt man ja so vor sich hin und denkt immer, na, wollte es noch jemand hören? Und unsere Leser sind ja großartig, weil die doch am Ende, sie schreiben auch nett. Und ich weiß, das Problem ist ja auch immer oft, oder Problem, es ist jetzt im Moment ja alles nur im Schönen, aber immer so Themen zu finden, wo man sagt, doch, das ist das, was ich in der Praxis höre und das könnte die Leser auch gut interessieren.
Ja, Katrin, und ich finde das total fair und ich finde es auch wichtig, dass du das ansprichst, weil da möchte ich mich nämlich auch immer gleich anschließen. Die Idee von Lars, diesen Podcast mit euch zu machen, Sex-Podcast für Erwachsene, ich finde, das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit bei einem Medium wie dem Hamburger Abendblatt. Es erfordert schon, hinterher kann man immer sagen, tolle Idee, habe ich gleich gewusst, aber es erfordert ja auch ein bisschen Mut, sowas tatsächlich auszuprobieren, weil da nicht jeder sofort steil geht und sagt, finde ich super. Ja, und Lars hat sich diese Podcast-Geschichten ja hier ausgedacht. Ich meine, nicht nur seinetwegen, durch ihn bin ich auch überhaupt zum Abendblatt gekommen und darf hier meinen Podcast machen. Also da haben wir ihm, wir beide, auf jeden Fall eine ganze Menge zu verdanken. Und das möchte ich auch mal aussprechen.
Aber 100%, weil das gab es ja überhaupt noch gar nicht. Es gab ja einen Kriminal, ich glaube, den Podcast gab es schon, dem Tod auf der Spur. Und dann hat er uns auf einer Party, es war seine Idee, ich kannte den Hajo überhaupt nicht, hat uns auf einer Funkeparty, wo ich eingeladen war, da war ich natürlich schon, denk, hopp, sie laden mich ein, oh, oh. Also ich dann natürlich nach Berlin geflitzt, das war noch vor Corona. Und dann haben wir gesagt, so, ihr beiden, Hajo und du, das ist Hajo, das ist Katrin, ja, Tag, Tag, ihr macht jetzt zusammen Podcast über Sex.
Okay. Auch über Sex, ja, wunderbar.
So. Das war doch so, das war so eine Mega-Idee und Lars sagte immer so gut mega und ich habe gesagt, ja meinst du und so, ja klar, ihr macht das jetzt und wenn du das hörst, auch Marcel, wie ich spreche, ich habe ja manchmal auch so die Leute sagen, du bist zu schnell, bin ich bestimmt. Für mich war das ja eine total neue Erfahrung, weißt du, Hajo ist ja wirklich, der ist ja, es Rampensau hört sich so negativ an, aber der ist ja wirklich ein Mann des Faches, der ist oft im Fernsehen, der hat eine super Stimme. Ich pieps ja so durch die Gegend und durchs Land und freue mich natürlich besonders, weil das für mich ja auch eine Anerkennung ist. Und das wollte ich gerade sagen. Mega. Das hat Lars wirklich, der hatte irgendwie ein Gefühl dafür.
Ja, und Katrin, weißt du, was ich tatsächlich auch erstaunlich finde, jetzt wo wir beide hier so direkt sprechen und du verständlicherweise so aufgeregt bist, wenn man dich dann im Podcast hört, und das werden viele jetzt wahrscheinlich auch machen, die bisher euch noch nicht gehört haben, dass sie sagen, das will ich jetzt mal ausprobieren, da bist du ja die Souveräne, die auf jede Frage, und sei sie noch so schräg, eine sehr fundierte Antwort hat, wo man wirklich denkt, alter Schwede, woher weiß die Frau das alles? Das ist, und gerade beim Thema Sex, das sind ja auch Themen, über die ihr sprecht, wo man teilweise sagt, man hört es tatsächlich auch eher allein. Soweit, so viel kann ich schon mal verraten. So. Und andererseits diese Idee, ich frage für einen Freund, ich finde, das ist unter Marketing-Gesichtspunkten eine der genialsten Ideen, die ich je gehört habe. Muss ich auch mal sagen.
Ja, ist so. Und nach wie vor, ich werde ja oft angesprochen, weil das war ja auch lange, das ist im Abendblatt am Wochenende mal publiziert wurde. Und dann heißt es immer, ja, warum machen Sie das denn nicht? Ich sage, wir machen das doch noch, hören Sie doch mal rein. Ach so, weil das ist natürlich ein Medium, was viele jetzt im Laufe der Zeit kennengelernt haben. Und wir machen es ja für Erwachsene. Das heißt, wir sind ja auch Ältere dabei, ältere Menschen, ältere Hörer. Und die müssen sich erst dran gewöhnen. Aber ich sage dir, und die finden immer, ich frage für einen Freund, finden die toll, weil... Du glaubst nicht, wenn ich mal auf eine Party gehe, was selten vorkommt, ehrlich gesagt, bin ja nicht so eine Partywurst, aber dann ist es ja so, ich komme irgendwo an den Tisch, dann sagt jemand, das ist die, dann sage ich manchmal auch, ja, ich bin die Sextante vom Abendblatt, dann ziehe ich an die so rum, ja, und dann heißt es immer, dann gibt es so, also im nüchternen Zustand heißt es, ach, zu Ihnen kommen wir nie, ach, zu Ihnen, da muss ich ja nicht hin, das läuft, ich sage, umso besser, ich sage ja gar nicht, dass irgendjemand kommen soll. Und dann nach 2, 3 Gläschen, weißt du, das Alkohol, die Stimmung steigt, Hemmung fallen. Dann heißt es, ach, ich habe doch noch mal eine Frage. Das finde ich immer so rührend. Ich mag das hier gerne, weil ich liebe ja meinen Job. Ja. Und das finde ich immer so toll, wie die sich dann trauen. Und am liebsten, deswegen sage ich das, hieß es auch mal, ich habe dann mal eine Freundin und ich habe dann mal einen Freund. Dann kichern die schon alle, weil es natürlich der Titel ist. Aber dann, Marcel, du glaubst nicht, was ich dann auch so höre, auch in meiner Praxis. Heißt, manchmal sagen die auch, ich habe dann nochmal eine andere Frage. Ich habe nämlich da so einen Freund, der traut sich nicht.
Ja, ja, schon klar. Aber ich finde, da musst du uns gleich auch nochmal was, ich muss immer noch lachen, die Sextante vom Abendblatt. Ich stell mir vor, dass du das als E-Mail-Adresse nimmst. Die Sextante.
Ja, meinst du, ich weiß.
Ja, das ist mega. aber gib uns doch mal 1, 2 Einblicke, was denn so an Fragen tatsächlich kommen, wo auch du vielleicht sagst, ja, das ist mir jetzt auch neu als Thema.
Sag mal so, ich mache das jetzt so lange. Ich wüsste nicht, dass ich ein Thema bis jetzt gehabt hätte, mir ist jetzt irgendwie nichts mehr neu. Ich höre ja eine ganze Menge und das ist ja sozusagen auch mein Job. Ich darf ja da gegenüber nicht sitzen und denken, oh Gott, das ist ja unangenehm, ohne Hilfe. Also dann sind da schon 2.
Ja.
Und aber das gängigste Thema ist nach wie vor, und das finde ich auf der anderen Seite auch gut, es geht immer ja um Liebe, beziehungsweise auch um Sex. Sexualität, Marcel, das müssen wir an dieser Stelle mal sagen, ist eben so viel mehr als jetzt nur, also nicht nur, aber Fortpflanzung und Lust, sondern Sexualität deckt ja auch die Grundbedürfnisse ab, wie ich werde gesehen, ich werde geliebt. Und das ist ja unser, als Mensch, unser allerwichtigstes Gefühl. Weißt du, und deswegen beschäftigt das die Leute so. Und da ist immer wieder, ich hatte gestern eine Lesung mit unserem Buch, du weißt ja, wir haben ja auch ein Buch über den Podcast gemacht. Und das war das Hauptthema, der oder die, der möchte, mehr möchte oder der weniger möchte. Und es ist nach wie vor ein Riesenthema. Alle anderen Themen wie viel Liberei, Polyamorie, diese Themen, das sind ja neuere Themen, hat es immer so ein bisschen gegeben. Das kommt, dann habe ich viele auch homosexuelle Paare. Aber das ändert, weißt du, an der Dynamik der Paare. Die Sexualität ist ein bisschen anders, aber ändert nichts an der Problematik.
Aber eine Sache würde mich auf jeden Fall schon noch mal interessieren und ich könnte mir vorstellen, dass das der eine oder andere Hörer eures Podcasts sich auch schon mal gefragt hat. Es ist ja das eine, wenn du auf Partys angesprochen wirst oder.
Naja, das ist aber wirklich, das sind eher die.
Ja, ja, schon klar, aber ich verstehe die Situation und das finde ich ja, ist ja das eine. Ich frage mich immer, wie ist denn das eigentlich, wenn deine Familie angesprochen wird, dein Ehemann, ich weiß nicht, hast du Kinder?
Ja, ich habe 2 Töchter.
So, wie finden die das denn? Wie findet denn dein Ehemann, wenn er auf Partys ach, du bist der Mann von der Sextante vom Abend.
Nee, also ich muss mal sagen, das habe ich jetzt so gesagt, das soll sich nicht so salapp anhören, weil du weißt, ich mache den Job ja sehr ernst.
Ja.
Also
ja, ja, ja.
Mein Mann, ich muss mal sagen, der ist ja eine extrem autonome Zelle, der hat damit wenig zu tun, der möchte auch nicht so viel damit zu tun haben, der findet das irgendwie so ein bisschen Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, der ist natürlich eine andere Generation, der ist anders sozialisiert und wenn die eigene Frau über Sex redet, das findet er so mittelmäßig bis, ich würde sagen, grenzwertig. Die Kinder haben sich inzwischen dran gewöhnt und auch meine große Tochter war gestern wieder zur Lesung und sagt, Mami, das hast du eigentlich ganz gut gemacht, die und die Frage hätte man ja vielleicht anders beantworten können. Ich sage, Antonia, das kannst du ja dann machen. Nee, das würde ich ja nie machen. Also ich weiß, die haben da sich mit dran gewöhnt und die finden es inzwischen, ja gut, von wegen, wenn alte Scheunen brennen, macht die, soll sie das mal machen. ja, aber das muss ich dir sagen, Marcel, das war auch eine ganz schön lange Entwicklung.
Das also, glaube ich.
Dass dir irgendjemand gesagt hätte, Mensch, Mami, toll, finde ich ja super. Es hieß eher, Mami, du bist doch eigentlich, hast doch mal was anderes gelernt, muss denn das sein? Also das war schon zu Anfang, habe ich da auch schon ganz schön Gegenwind gehabt. Ich würde mal sagen, fast ein Tsunami in der Familie.
Ja, also die Frage war schon ernsthaft, auch wenn wir beide jetzt hier so ein bisschen rumkichern. Frage war schon ernsthaft, weil ich habe das tatsächlich des Öfteren von Menschen gehört, die eine Kolumne schreiben über Familienangelegenheiten, wo es tatsächlich irgendwann ein Problem wurde, dass die Kinder oder auch der Ehemann oder die Ehefrau, je nachdem, wer die Kolumne schreibt, tatsächlich irgendwann mal gesagt haben, so langsam wird's kritisch, weil ich werde auf Geschichten angesprochen, die sind zwischen uns beiden hier passiert, die sind zwischen uns hier in der Familie passiert, da möchte ich gar nicht, dass das irgendjemand am Arbeitsplatz mit mir thematisiert. Von daher kann ich mir vorstellen, dass gerade beim Thema Sex, also ich meine, müssen wir uns ja nichts vormachen, es ist ein Thema, über das wir alle gerne reden, aber so viel von sich selber preisgeben, möchte man ja eigentlich nicht, dass das durchaus schon auch für eine Familie eine Situation ist, die herausfordernd sein kann am Anfang.
Ja, also wie gesagt, bei mir war mindestens der Tsunami unterwegs, aber dadurch, dass ich eben auch im Podcast so viel eigene andere Themen mache, das ist hier gar nicht so, das ist gar nicht, weil also die Kinder sind ja groß, die haben ihre eigenen Sexualitäten, da wird auch nicht drüber geredet. Und wie gesagt, mein Mann hat das irgendwie, ja, der hat sich dran gewöhnt, lieber gar nicht wissen wollen, gar nicht wahrhaben wollen und dann ist es für ihn in Ordnung. So müssen wir das sehen.
Ja, aber jetzt.
Du hast recht, es ist grenzwertig manchmal, dass man das da, das ist aber jetzt keine Diskussion. Weißt du, man hat da jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, ich sag mal aus dem Nähkästchen, es ist ein Weg gefunden worden, wo über meinen Job gar nicht geredet wird. Ich komme jetzt nicht nach Hause und sage, Mensch, da war heute einer, also den habe ich erst gar nicht erkannt, der war heute als Frau da und das, sonst ist er immer als Herr so und so, oder das darf ich, Namen sage ich nicht, aber klar. Der kommt ja immer eigentlich gerne als Herr, jetzt hat er sich mal überlegt, er möchte doch als Frau mal wahrgenommen werden. Also solche Geschichten, erstmal zähle ich ja gar nichts, ich anonymisiert, auch das nicht. Solche Geschichten würde ich im Leben nicht mal im engsten Familienverbund sagen, weil, wie gesagt, das ist anonym, aber das würde hier, das ginge gar nicht.
Katrin.
Eine glatte 6 bei mir zu Hause auch,
und wenn
ich mit sowas um die Ecke
gehe.
Was mir passiert, sowas habe ich oft in der Praxis. Ne?
Ja, das kann ich auch total verstehen und wir nehmen das ja auch ernst, auch wenn wir hier beide so einen saloppen Umgangston haben, besonders ich.
Ja, aber das ist ja auch eins, weißt du, Marcel, da hast du vollkommen recht, wir sind jetzt so ein bisschen salopp und ich bin ja, wie gesagt, noch, du hörst es ja noch im Overthrill meines Glücks und happy, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, dieses Thema ist ja sehr ernst und die Leute kommen wirklich mit ernsten Problemen, die sie lange belasten. Das hat ja was mit Scham zu tun. Und Scham ist ein sehr nachhaltiges, altes Gefühl, was uns sehr, sehr umtreibt, was sehr belastend sein kann. Und dann ist es manchmal hilfreich, ich bin, wie gesagt, kein Humorarbeiter, aber es ist hilfreich, wenn man das mit etwas Humor macht. Warum? Wenn die mal lachen können, dann entspannen die. Aber ich als Sexologin und klinische Sexologin bin immer daran interessiert, dass die auch ihr Becken bewegen, bisschen Beckenboden ein bisschen bewegen. Und das tut man beim Lachen.
Ja, und das muss ich jetzt auch noch mal zum Schluss sagen. Es ist wichtig, dass es so einen Podcast gibt. Es gibt ja noch andere Podcasts zum Thema Sex, klar, aber es ist wichtig, dass es sowas gibt, weil man dann die Möglichkeit hat, sich auf eine gewisse Art und Weise auch über Probleme oder über interessante Themen zu informieren, ohne dass man diesen Weg gehen muss, dass man tatsächlich jemand fragt. Ich frage für einen Freund, ist natürlich auch ein kleiner Gag am Anfang immer, aber es macht ja tatsächlich Sinn. Es ist ein seriöser Podcast, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, ja, auch wenn wir beide hier so ein bisschen rumblödeln, das muss aber auch sein, weil ihr lacht auch zwischendurch, das finde ich auch sehr angenehm. Aber jetzt zum Schluss eine Sache, da muss ich doch nochmal reinpieken, nimm es mir nicht übel, aber angenommen, es gibt einen Preis, tatsächlich, wie bei der Oscarverleihung als Beispiel, ja, den man sich irgendwo hinstellen kann. Ich würde jetzt sehr lachen, es würde mir für deinen Mann ein bisschen leid tun, wenn ihr den in den Flur stellt, wo jeder Besucher den sofort sieht und euch auch anspricht, oder wirst du den dann in irgendeinem Schrank verstecken?
Och, never ever. Da wäre ich so stolz, da würde ich hingehen, den Preis entgegennehmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie gesagt, nochmal wieder außer Rand und Band. Und den würde ich ganz stolz präsentieren. Das ist härteste Arbeit, Marcel. Jetzt im vierten Jahr, darüber reden wir. Jedes Wochenende Arbeit. Also das ist ja nicht, was man mal eben so auf der Bettkante mal eben zwischendurch zwischen Autofahrt und Praxis und Wohnort macht. Das ist wirklich härteste Arbeit. Und deswegen wäre ich so stolz. Ich kann dir das gar nicht sagen, wenn man da irgendeinen Preis kriegen würde. Oh, das kann ich. Ich glaube, ich würde sogar einen besonderen Platz machen mit einem kleinen Licht oben drauf.
Mega sympathisch. Katrin, vielen Dank. Für alle nochmal der Hinweis, die den Podcast noch nicht kennen. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Der Titel: Ich frage für einen Freund mit Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher. Herzlichen Glückwunsch und ihr habt den Preis zu 100% verdient. So, Episode 125 ist durch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren und danke auch fürs Weiterempfehlen. Danke im Namen des gesamten Teams. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Auf der A7 Richtung Norden haben Autofahrer wieder freie Fahrt. Die Sperrung der Strecke zwischen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld wurde nach dem Ende der Bauarbeiten planmäßig aufgehoben. In den kommenden Monaten müssen sich Autofahrer aber auf weitere Sperrungen in dem Bereich einstellen. Hamburger Security-Firmen suchen zur Fußball-EM im Juni und Juli nach zusätzlichem Personal. Konkrete Angebote werden heute ab 10 Uhr auf einer Jobmesse der Arbeitsagentur vorgestellt. Insgesamt etwa 1000 zusätzliche Kräfte werden gebraucht, egal ob Profi oder Quereinsteiger. Die hamburgweite Aktion Rücksicht auf Kinder kommt an, soll ab heute für sichere Schulwege ohne Elterntaxis sorgen. Elterntaxis parken oder wenden oft direkt vor den Schulen falsch und bringen Schüler in Gefahr. Dagegen gehen die Behörden in den kommenden Wochen etwa mit verstärkten Kontrollen vor.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.